Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Da draußen steht's betrogen, saust die Geschäftsgewalt. Schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt. Schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt.
Hallo und herzlich willkommen im Kulturkiosk. Mein Name ist Kira Lorenz und ich habe heute zwei wunderbare Gäste bei mir, den Dietmar Kiermeier.
Grüß Gott.
Und den Volker Bengel.
Ich grüße Sie.
Stellen Sie sich doch vielleicht kurz mal beide vor.
Also mein Name ist Dietmar Kiermeier, ich bin ein geborener Tirschenreuther, mit den Medien verheiratet. Ich habe Anfang der 80er Jahre angefangen, als Musikproduzent für EMI Electrola in Köln zu arbeiten. Habe mich dann auch selbstständig gemacht. Damals hatte ich zwei Verträge als Künstler und als Produzent und habe dann mit einem eigenen Tonstudio und einer Filmproduktion in der Oberpfalz begonnen, als es hier eigentlich noch gar keine Filmlandschaft gab. Wir waren dann sehr aktiv im Bereich der Unternehmenskommunikation, haben für viele große Konzerne gearbeitet. Und in den letzten Jahren habe ich die Schleife zurück zur Musikproduktion gefunden und gerade mit dem Volker Bengel sehr viele spannende und interessante Projekte gemacht, die wir jetzt in den nächsten Jahren auch den Leuten nahebringen wollen.
Ich bin der Volker Bengel und bin Opernsänger von Beruf, seit vielen, vielen Jahren jetzt schon und habe ihn auf der ganzen Welt gesungen, in Opernhäusern und in Konzerten und glaube ich sind insgesamt 50 verschiedene Theater, in denen ich gesungen habe, 80 verschiedene Opern- und Operettenpartien und vieles mehr. Und wie Herr Kiermeier schon sagte, seit einigen Jahren sind wir jetzt zusammen als Team und nehmen jede Menge schöner, klassischer Musik auf.
Wenn ich jetzt gleich mal einhaken darf, welche war denn die schönste Oper?
Also meine Lieblingsoper ist in der Tat Carmen. Und die Rolle des Don José ist in der Tat meine Lieblingsrolle.
Der Don José war der, der die Carmen stehlen wollte, oder?
Der Don José, der verliebt sich halt in Carmen, aber sie verliebt sich leider nicht in ihn. Jedenfalls nicht sehr lange und dann kommt der tolle Escamillo, der Torero und... Da schwenkt sie ganz schnell um.
Da hat er Pech gehabt, der Don José.
Ja.
Ja, Sie kommen jetzt gerade beide aus Tirschenreuth und haben da an Projekten gearbeitet. Was war denn das Letzte und wie fertig ist es denn?
Ja, also das letzte Projekt hat den Arbeitstitel bei uns, Hotel weiter hören, befindet sich gerade im Finishing. Und letztendlich ist es so, dass wir die letzten 3 Jahre sehr viel Rohmaterial produziert haben im Studio, zum einen tonal. Ja, dann mussten diese ganzen Werke auch noch arrangiert werden, denn es geht ja auch noch darum, Orchester dazu zu bekommen. Wir haben da einen sehr guten Arrangeur, übrigens ein gebürtiger Weidner, der Reinhard Mehrländer. Ich denke, der wird hier noch vielen Leuten bekannt sein. Und jetzt sind wir dabei, die wichtigsten Blöcke, man muss sich vorstellen, wir haben, glaube ich, über 150 Lieder aufgenommen.
Wow.
Und haben die auch alle noch verfilmt. Ja. Und jetzt sind wir dabei, im sogenannten Finishing, die letzten Feinheiten rauszukitzeln aus den Produktionen. Und da geht es zum einen um die Winterreise von Franz Schubert und die Müllerin, auch von Franz Schubert. Dann gibt es einen Zyklus von Frühlingsliedern, ein sehr schönes Projekt. Dann haben wir eine große Produktion gemacht, die sich mit Weihnachten und Weihnachtsliedern beschäftigt. Dann gibt es eine ganz tolle, spirituelle, kirchliche Musikproduktion oder Musik- und Filmproduktion, die nennt sich Festliche Stunden mit Volker Bengel. Mhm. Und das letzte ist eben die Othello Weiterhören-Geschichte. Und für viele dieser Projekte waren wir auch in der Oberpfalz unterwegs, um dort schöne Landschaften zu filmen und die schönsten Inszenierungen machen zu können. Ich möchte jetzt mal zum Beispiel die Müllerin von Franz Schubert erwähnen. Da kam es zu einer Kooperation mit dem Freilandmuseum in Neusaadt-Perschen. Wir haben Komparsen requiriert, haben tolle Kostüme auch gemacht. Mhm. Von der Frau Stock in Vohenstrauß, die ist da wirklich eine ganz top Adresse, und haben das dann alles in diesen Originalgebäuden, ja, denn das Freilandmuseum beherbergt ja diese Häuser, wie sie vor 200 Jahren waren. Ja. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie das verfilmen, dann wollen Sie nirgends Kunststofffenster sehen, ja, oder Stromleitungen oder Satellitenschüsseln. Und da war das Museum für uns natürlich visuell eine Goldgrube.
Wie darf ich mir die Videos vorstellen? Gibt es eine richtige Handlung dann drin?
Naja, teilweise entsteht ja die Spielhandlung durch das Werk selber. Ja. Die Winterreise, das haben wir in sehr kalten Landschaften gemacht. Der Sturm ist uns selber, wir mussten uns übrigens alle 2 Stunden spätestens mit einer Tasse Tee irgendwo aufwärmen, denn der Volker Bengel wäre uns fast erfroren. Also der hat wirklich, also das war, naja, Sie müssen das, die Winterreise ist was sehr Extremes. Ja. Da geht es um Einsamkeit, um Kargheit, da geht es aber auch um klimatische Verhältnisse. Winter eben, stürmisch, ja, das können Sie nicht irgendwie an einem schönen sonnigen Tag filmen.
Klar. Aber das war auch irgendwie der Einstieg in unsere Filmerei, wenn man so will, weil unsere Auftraggeberin Heidelore Schertl aus Marktredwitz, sie hat, nachdem sie die ersten Filmschnipsel gesehen hat von der Winterreise, zu uns gesagt, in Zukunft nur noch so. Aber wir haben jetzt diese Produktion, die ist auch ganz interessant, weil es ist eine Collage aus einem Konzert, Mitschnitt, wenn man so will, was verschnitten ist mit richtigen Winterbildern, mhm. Winterfilmaufnahmen. Und in der Tat, ich hatte noch diesen seltsamen Einfall oder diese Tollkühnheit zu sagen, ja, ich möchte, es wäre doch interessant, wenn ich vor der Kamera im Wintersturm das gleiche Outfit anhabe wie in der Konzertsituation. Allerdings hatten wir zu der Zeit, als wir dann diese Winteraufnahmen hatten, hatten wir wirklich Winterstürme mit, es war sowieso schon beißend kalt, -10 Grad, plus Schnee, plus Wind, und ich hatte ja nicht sehr viel an, also das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Da ist mal blau gefroren, aber wie heißt es so schön, der Zweck heiligt die Mittel, und bin froh, dass wir das so gemacht haben, weil dementsprechend kommt es authentisch rüber.
Ja, das glaube ich, da friert man auch beim Zuschauen.
So ungefähr, ja.
Wann war das denn?
Das hatten wir vor 2 Jahren, haben wir die Filmaufnahmen gemacht und, glaube ich, ein Jahr vorher die Tonaufnahmen.
Mhm. Ja. Und, wir sind natürlich bei all diesen Projekten auch über die Oberpfalz hinausgekommen. Mir fällt jetzt noch eine ganz tolle Geschichte ein, wo wir das Glück hatten, mit dem Kinderchor der Sarre Musikstiftung zusammenzuarbeiten und mit Prinz Heinrich von Bayern, auf dessen Schloss Kaltenberg wir als Filmkulisse auch allerhand Titel verfilmen durften. Das war auch eine sehr schöne Geschichte.
Ja, also wir sind da ziemlich breit aufgestellt. Und bei mir ist halt so, ich habe so einen ganz besonderen Old-Fashioned-Geschmack. Also ich habe es mit der Moderne nicht so wahnsinnig, sondern ich liebe auch das Volkslied und diese wunderbaren Texte aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo ja auch sehr viele Kunstliedprojekte entstanden sind, wie eben die Winterreise von Franz Schubert, aber halt eben auch sehr viele Volkslieder. Und das ist so ein Anliegen von mir, auch diese Gattung dieser Musik nicht aussterben zu lassen. Und natürlich möchte ich dann halt auch bei diesen Liedern eine Umgebung sehen, die dazu passt. Und eben Klar. nicht 2024, sondern 2,5 Jahre vorher.
Ja, das war ja auch der große Wunsch unserer Kultursponsorin Heidi-Lore Scherl. Sie ist leider letztes Jahr verstorben, aber wir können ihre Werke oder ihre Arbeit auch fortsetzen. Das ist, war für uns ein großer Glücksfall, das kann man so sagen. Aber Frau Scherl selber war auf der einen Seite in der klassischen Musik sehr engagiert, aber auch in der Erhaltung der deutschen Sprache. Also ihr ging es sehr darum, deutsches Kulturgut zu bewahren und auch vielleicht der jungen Generation mal näher zu bringen. Mhm. Wenn ich mir heute vorstelle, es ist ja, betrifft ja auch die Sprache. Ja, wenn Sie heute Sportmoderatoren hören in den Fernsehsendern, die wir alle kennen, da geht's nur noch um Goalgetter anstatt Torjäger. Es geht um Referee anstatt Schiedsrichter. Und ich frage mich schon, wo der Weg da eigentlich hinführen soll. Denn ich denke, die deutsche Kultur hat genügend Highlights zu bieten und da versuchen wir, ein paar Perlen rauszupicken und die wieder aufzubereiten und dann vielleicht auch einem breiteren Publikum vorstellen zu können.
Mhm. Kennen Sie denn ein paar Oberpfälzer Volkslieder?
Nein, Oberpfälzer Volkslieder kenne ich kein einziges, ehrlich gesagt. Es ist auch sehr interessant, wo die meisten Volkslieder, die man gemeinhin so kennt, wie die auch regional entstanden sind. Also die allermeisten von den sehr bekannten, die sind zum Beispiel alle von einem gewissen Friedrich Silcher. Mhm. Also ob es Ännchen von Tharau oder Kein schöner Land und im schönsten Wiesengrunde, ist alles Silcher. Und der ist aus Baden-Württemberg und gewesen und von seiner Sorte gab es zu dieser Zeit auch eben eher in der südlichen Hälfte Deutschlands einige, die genau dieses Genre beackert haben. Auch Wilhelm Müller, der die Winterreise getextet hat, oder auch die schöne Müllerin, der war auch aus dieser schwäbischen Ecke. Und das finde ich ganz interessant. Aber Oberpfälzer Volkslieder in dem Sinn wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich aber auch schon manche gesungen und weiß nur nicht, wo sie her sind.
Kann natürlich sein, ja. Aber es ist ja irgendwie eine spannende Frage, warum sich dann gerade seine Lieder durchgesetzt haben.
Ja, weil das der genau, der hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist eine Spezialbegabung gewesen von diesem Mann, Lieder zu vertonen, auch die Jahrhunderte später den Leuten im Gedächtnis sind. Das ist eine Spezialbegabung und die hatte der. Und ich glaube, ganz viele wissen nicht, wie viele der bekanntesten Lieder von Friedrich Silcher sind.
Mhm. Aber zu Ihrer Frage mit den Oberpfälzer Volksliedern hätte ich schon noch eine kleine Anmerkung. Also wir haben bei umfangreichen Recherchen auch Material gefunden eines gewissen Jobst von Brandt. Und dieser Jobst von Brandt hat tatsächlich in der Gegend von Tirschenreuth, nämlich für das Kloster Balzhassen gearbeitet und in der Region gewohnt, nämlich auf dem Schloss Brandt bei Marktredwitz.
Kommt aus Brandt,
ja. Ja, genau. Und von dem haben wir ein paar ganz alte Kompositionen ausfindig gemacht und die auch dann vertont und gesungen durch den Volker Bengel. Und weil uns das so gefallen hat, haben wir gleich noch eins draufgelegt und haben mit der Kulisse der Burgruine Flossenbürg einige mittelalterliche Lieder vertont. Das war ein sehr schönes Projekt auch.
Mhm. Ja, Jobst von Brandt war Mittelalter, gell?
Das ist Mittelalter, genau, ja. Das ist eigentlich Renaissance. Die Lieder sind so entstanden, so um 1500 rum, das muss man sich überlegen. Mhm. Und 500 Jahre alte Musik mit einer ganz bestimmten Tonalität. Und auch natürlich mit dieser mittelalterlichen Sprache, die wir beibehalten haben. Dass auch das ist es wert, dass es am Leben erhalten wird oder die Leute überhaupt drauf bringt, dass es so etwas gab und wie das geklungen hat. Und deswegen haben wir auch da geschaut bei der Verfilmung, dass wir dann dementsprechend das mittelalterliches Kostüm hatten und dass das wirklich echt wirkt. Das ist, ich finde es immer, das ist so ein Service für das Publikum. Das Auge ist mit und hört mit. Und das ist mir sehr wichtig, dass das eine Einheit hat. Da will ich im Hintergrund auch kein Windrad sehen. Nichts gegen Windräder, aber nicht, wenn es um so eine Musik geht.
Singt man das denn anders als Lieder aus dem 19. Jahrhundert?
Ich glaube schon. Das ist überhaupt eine ganz wichtige Frage. Nach dem Stilgefühl, das ist ganz fundamental wichtig, ob ich jetzt den Don José in Carmen singe oder eine Operette, Operettenlied oder ein Volkslied von Zelcha oder ein mittelalterliches Lied. Für alles gibt es eine bestimmte Art des Singens. Ob das jetzt verziert ist, ob man Töne anschleift oder abschleift oder ob man Bögen, wie man das macht. Und leider ist es so, dass man Stilgefühl nicht lernen kann. Also man kann viel lernen, aber das nicht. Man muss das treffen und zwar sofort. Das ist, dass man auch von der, wie man mit einer Stimme umgeht, ob das jetzt lauter ist und fülliger und. Es darf nie, egal was man sagt, es darf nie schmalzig klingen. Es darf also nie irgendwie so ein Mulm sein, sondern es muss eine ganz direkte Sprache sein. Aber speziell beim Mittelalterlied ist es, glaube ich, sehr vonnöten, dass man ganz direkt und eher trocken bleibt, also nicht so gefühlsüberfrachtet. Das ist auch überhaupt nicht nötig, weil die Lieder machen das dann auch. Und nur so klingt es dann auch, wie es sein sollte.
Mhm. Wie sind denn die Mittelalterlieder begleitet, im Gegensatz zu anderen vielleicht? Also gibt es da noch andere Musiker, die da beteiligt sind?
Naja, wir hatten das große Glück, dass wir einen ganz fantastischen Lautenspieler, einen Lautisten engagieren konnten.
Auch ein besonderes Instrument.
Ganz besonders. Und alleine, wenn man diesen Klang hört, ist man schon irgendwie auf dem halben Weg ins Mittelalter. Und also speziell die richtigen Mittelalter-Songs, die haben wir auch wirklich nur mit der Laute begleitet. Mehr ist auch überhaupt nicht nötig. Alles andere wäre, dann wird es wieder in so einen Kitsch-Bereich kommen. Das so wie so ein Robin Hood-Film. Das wollten wir ja nicht. So, wir wollten ja authentisch bleiben.
Ja, und der Lautenspieler, der hat einen wirklich sehr renommierten Namen, das kann man noch sagen. Professor Joachim Held, auch Gewinner des Klassikmusikpreises, und der stand uns da zur Verfügung. Gott sei Dank, muss ich sagen, können wir da auf einem sehr hohen Niveau auch arbeiten.
Mhm. Wie viele Leute sind denn grundsätzlich beteiligt an dieser riesigen Produktion?
Naja, das sind schon immer so zwischen 8 und 12 Leuten, die da mitarbeiten. Der eine ein bisschen engagierter, der andere macht ein bisschen weniger Sachen. Aber die Kernmannschaft, das kann man so sagen, besteht eigentlich aus 6 Personen.
Ja.
Mhm. Also die dann filmen und den Ton machen.
Ja, sie brauchen dann auch mal einen Drohnenpiloten, dass der auch schöne Luftaufnahmen macht. Den setzen sie natürlich nicht dauernd ein.
Klar. Wo war denn bisher der schönste Ort, wo Sie waren, wo Sie gedreht haben?
Oh, das ist schwer. Also für mich ist das sehr schwer zu sagen, weil wir haben so wunderbare Orte entdeckt, beziehungsweise ich habe sie entdecken dürfen, weil unser Team die haben da sehr viel Know-how hier gerade in der Ecke und wussten genau, da kann man das machen, das. Vielleicht die schöne Müllerin in diesem wunderbaren Freilichtmuseum. Das war sicher etwas ganz Besonderes. Aber ich will es noch nicht mal so herausheben, weil hier gibt es eine Fülle von fantastischen Natur, von wunderbarer Natur, aber auch von Architektur und alte Burgruinen. Und also das würde den Rahmen sprengen, wenn ich das alles aufzählen würde.
Naja, ich kann mich noch gut erinnern. Also wir konnten den Volker dann schon auch begeistern für unsere Heimat. Ja, er ist ein sehr naturnaher Mensch. Mhm. Wir haben hier, und das kommt bei mir auch aus dem Herzen, tolle, tolle Locations. Jetzt sage ich das auch in diesem Neudenglisch. Ja. Also sehr schöne Orte. Und ich erinnere mich, wir haben zum Beispiel gefilmt natürlich im Waldnabtal. Ja,
klar.
Auch im Lehrautal, ja, das ist ein ganz schönes Schmuckkästchen. Und dann gab es natürlich auch ganz tolle Kulissen auf der Luisenburg, ja, mit diesen Felslandschaften, ja, ganz fantastisch auch. Und natürlich die schönen Sachen, die wir zum Beispiel in Waldeck, auf der Burgruine Waldeck auch gemacht haben. Und ja, dann waren natürlich auch eine ganze Menge Aufnahmen dabei, die nicht mehr in Nordostbayern waren. Ja, das muss ich schon so auch sagen. Aber wir haben versucht, hier viel zu machen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wenn das Studio hier beheimatet ist, ja, dass man natürlich auch im Umfeld agieren möchte und nicht jedes Mal 1000 Kilometer anreisen hat.
Klar. Ja. Ja.
Ist auch nicht nötig. Also hier, es wimmelt geradezu von wunderbaren Drehorten.
Ja, und noch sehr viel Natur belassen.
Das ja. Ja.
Viel, also weniger zugebaut als an anderen Orten.
Ja.
Ja, also ich war ja schon immer ein Fan meiner Heimat und der Volker liebt es jetzt inzwischen auch und hat auch diese ganz versteckten Orte auch gesehen, zum Beispiel diesen Altmugler Wasserfall in der Nähe von Neualpenreuth. Das sieht aus wie aus Herr der Ringe. Ja. Also ist wirklich ganz toll.
Ja. Woher kennen Sie zwei sich eigentlich?
Wir haben uns kennengelernt bei dem 80. Geburtstag von Frau Heidelore Scherdl und das war ganz interessant, weil Frau Scherdl war ein ganz großer Verehrer vor dem großen Tenor Rudolf Schock und sie hat sich zu ihrem 80. Geburtstag ein Rudolf Schock-Konzert gewünscht. Jetzt war der gute Mann aber jetzt schon Jahrzehnte tot und konnte begreiflicherweise nicht mehr selbst antreten. Und dann hat sie gesagt, ja, wer könnte so ungefähr was machen? Aber ich habe neben meiner Bühnenlaufbahn auch eine reichhaltige Fernsehlaufbahn absolviert und wurde da auch immer so als Rudolf Schock in Anführungszeichen Nachfolger oder in den Fußstapfen tretender Tenor bezeichnet. Und und dann hieß es, ja, sie kannte mich auch vom Fernsehen her und dann sollte ich das machen. Und da habe ich dann ein Konzert gegeben, das hat sie sich gewünscht zu ihrem Geburtstag, das habe ich dann gesungen und das hat ihr halt sehr gut gefallen. Und die Mannschaft von Dietmar Kirmeier, die haben damals dieses Konzert aufgezeichnet für die Ewigkeit.
Ja, und dann stimmte auch relativ schnell die Chemie zwischen uns beiden. Wir haben uns dann nach dem Konzert ein bisschen unterhalten. Er hat dann mir erzählt, er hat auch mal für IMI Electrola gearbeitet, wo ich ja auch tätig war. Dann gab es plötzlich Querverbindungen. Kennst du noch den? Und Sie wissen schon, wie das so läuft. Mhm. Und wir waren uns eigentlich von Anfang an sympathisch, kann man sagen. Und jetzt ist es so, dass wir uns auch sehr schätzen, weil die Arbeit wirklich aus dem Herzen kommt und weil Volker Bengel für mich ein fantastischer Künstler ist, der es schafft, die Herzen der Zuhörer auch zu berühren.
Und dann daraus ist entstanden dieses große Projekt, das Sie jetzt gemacht haben.
Ja, das ist dann eins nach dem anderen ist dann gekommen. Also es fing dann an mit anderen Konzerten, die Frau Scherdl ins Leben gerufen hat, die wir dann zusammen dann auf den Weg gebracht haben und das wurde dann immer mehr eigentlich ausgebaut, bis eben zu diesem Augenblick, als wir die Idee hatten, die Winterreise zu verfilmen.
Ja, es war damals auch so, da kam ja dann die Corona-Krise, ich möchte es mal so nennen, ja. Und die Möglichkeiten für Künstler, vor Publikum aufzutreten, waren dann plötzlich sehr beschnitten. Ja, dann haben wir noch eine Zeit lang Internet-Live-Konzerte gemacht, ja, und haben uns versucht, auf dieser Ebene weiter zu betätigen. Aber Frau Scherdl war dann die Ausschlaggebende, gell? Die hat dann gesagt, ja, das gehört sich auch mal verfilmt und das muss man doch auch sehen, ja, und dann haben wir angefangen, mit der Winterreise zu experimentieren und da ging der Treffer voll ins Schwarze, gell? Sie hat das dann gesehen und hat gesagt, und jetzt will ich das nur noch so haben. Ja, und jetzt, wie gesagt, die letzten 3 Jahre waren sehr spannend, auch sehr anstrengend, das muss man auch sagen.
Das glaube ich.
Ja, und jetzt kommen wir dann irgendwann mal dazu, im nächsten Jahr, dass wir mal auch die Publikationen dann veröffentlichen, ja, dass es dann DVDs oder Downloads gibt, das wissen wir noch nicht genau, wie wir das machen. Mhm. Aber wir werden sicher auch die herkömmlichen Medien bedienen.
Das heißt, man wird vielleicht eine DVD kaufen können.
Genau.
Mit dann, also allen, oder wird das dann quasi in einzelne Projekte aufgeteilt?
Ich denke eher einzelne Projekte, weil das muss ja thematisch auch ein bisschen zusammenpassen.
Klar. Und dann rund ums Jahr quasi.
Genau.
Jeweils eine.
Ja, wir haben auch in der Tat, auch das geht auf eine alte Idee von Frau Schärdl zurück. Mittlerweile eine, hätten wir eine Kollektion beieinander, die kann vier Jahreszeiten heißen. Weil wir haben, wir fangen an mit Weihnachten, dann haben wir eine Frühlingsproduktion, wir haben eine Sommerproduktion, eine Herbstproduktion und all das passt sehr gut zusammen. Also das Problem, was wir jetzt haben, oder das Luxusproblem, das wir haben, ist, dass es so viel Material ist, was wir jetzt erstmal nochmal feinsäuberlich durchschauen müssen und das alles picobello feilen. Aber es ist ja schon alles da. Manche Sachen gibt es bisher nur Musikaufnahmen, die warten noch auf die Verfilmung. Also es ist sehr viel und der Umfang geht halt, wie gesagt, vom Mittelalter bis zu Tenorliedern, bis zur Operette, bis zur Oper, ist alles vorhanden. Und das muss man halt jetzt auf den Punkt bringen. Und dann wollen wir das alle veröffentlichen.
Und Sie sind ja auch nicht die ganze Zeit da, gell? Sie sind ja auch viel unterwegs, habe ich gehört.
Ja, wobei das ist jetzt mein absoluter Schwerpunkt. Ich muss auch sagen, mir macht es extrem viel Freude, so arbeiten zu können. Und ich vermisse eigentlich das Live-Segment, was im Zuge von Corona nicht mehr stattgefunden hat, vermisse ich eigentlich nicht wirklich, weil ich habe da so einen Ersatz jetzt gefunden in dieser Art der Arbeit. Und es geht ja in meinem Beruf, also so wie ich ihn begreife, geht es ja darum, Menschen zu erreichen, Menschen zu begeistern, Menschen Freude zu machen, auch Mut zu machen und einfach eine positive Einstellung zum Leben zu bekommen. Das ist, ich sage immer, mein Beruf ist eigentlich fast so, was hat fast was Therapeutisches. Aber es ist nicht nur fast, es ist therapeutisch. Das bezeugen die vielen Zuschriften und die vielen Dinge, die ich von den Menschen höre, dass das wirklich so funktioniert. Und mit diesem Medium, mit Musikaufnahmen und mit dem Film noch im Rücken ist das sehr gut zu erreichen.
Das klingt doch richtig schön,
ja,
wenn man die Menschen so berühren kann.
Genau, das ist mein, um das geht. Es geht nur darum.
Was haben Sie denn für die Zukunft noch geplant? Gibt es vielleicht nochmal so ein Projekt?
Naja, also ich denke, wenn wir das jetzt alles aufgearbeitet haben und feinsäuberlich poliert haben, gehe ich mal davon aus, so wie wir alle gestrickt sind, dass ich da, dass wir bestimmt auf diesem Weg weitermachen. Weil das Repertoire ist fast unendlich und es gibt immer wieder auch Dinge, wo ich denke, das habe ich noch nicht gemacht, zum Beispiel die Dichterliebe von Robert Schumann wird mich da sehr reizen, aber auch ganz viele Lieder, Einzellieder, die ich noch nie aufgenommen habe und die ich mir sehr gut vorstellen kann, die in eine filmische ja, jetzt fehlt mir das
Sprache.
Wort. Sprache umzusetzen. Danke, Dietmar.
Gerne.
Und bei Ihnen?
Ja, also ich bin ja jetzt eigentlich schon die Rentnergeneration. Ja. Bei mir ist es so, dass ich mir jetzt leiste, nur noch Dinge zu machen, die mir selber Spaß machen. Ja. Und da muss ich sagen, ist die Arbeit mit dem Volker für mich ganz eine leidenschaftliche Geschichte. Wir haben auch schon wieder gesprochen, was wir noch alles machen könnten. Aber momentan sind wir so drauf, dass wir sagen, wir müssen das jetzt erstmal alles richtig fertig machen. Ja. Da müssen auch Verpackungen gemacht werden für DVDs und Labels und was weiß ich. Also da ist noch viel Arbeit im Detail dann nötig. Und dann können wir wieder ein neues Fass aufmachen. Ja, ich bin da gerne dabei, Volker, wenn du das möchtest. Und dann schauen wir mal, was wir die nächsten Jahre noch treiben. Aber wir wollen doch noch einiges machen und auch einige Konzerte dann in der Region veranstalten. und zwar Live-Konzerte, weil das im Sinne unserer großen Sponsorin Heidelore Scherdl auch ist. Die wollte die Musik den Menschen nahe bringen und da werden wir auch dafür sorgen, dass es das eine oder andere zu hören gibt.
Der Kulturtipp.
Jetzt zum Schluss, wir haben immer noch die Rubrik Kulturtipp bei uns. Haben Sie denn ein Buch oder einen Film oder auch ein Stück, das Sie jetzt in letzter Zeit gelesen oder gesehen oder gehört haben, das Sie uns empfehlen können?
Oh.
Ist jetzt ein kleiner Überfall. Aber
also es gibt ja eine ganze Menge toller Bücher und es gibt auch tolle Regisseure. Ich war ja immer ein Fan von den Spaniern, ja. Buñuel, Almodovar und was es da alles gibt und den Franzosen, Truffaut, Chabrol etc. etc. Aber gelesen habe ich in letzter Zeit eigentlich Das Parfüm von Patrick Süskind. Mhm. Und es ist sicher ein tolles Buch zu lesen, das auch einen in eine sehr seltsame Welt entführt. Und ich denke, das ist eine spannende Lektüre, kann ich jedem empfehlen.
Also bei mir ist es in der Tat das Buch von Henry David Thoreau, Walden. Da geht es um einen, das ist ziemlich genau, ja, glaube ich, 200 Jahre alt, von einem Menschen, der eigentlich in Kanada gelebt hat, in einer Stadt und alles. Und dann hat er irgendwann so beobachtet, wie eigentlich so die, wie die Menschen irgendwelche Gegenstände anhäufen und für die rackern sie sich von morgens bis abends ab. Und irgendwann landen die dann auf dem Dachboden und sie rackern sich wieder ab, um sich neue Gegenstände zu kaufen. Und er hat gedacht, er hat irgendwie so Zuflucht in der Natur gesucht. Und diese Naturgedanke, den finde ich einfach ganz wichtig, dass man auch mit ganz wenig sehr glücklich sein kann, womöglich viel glücklicher, als wenn man eben Dinge anhäuft, sondern die Schätze in sich selbst anzuhäufen, ist, glaube ich, sehr sinnvoll und darum geht es ungefähr in diesem Buch.
Super, das klingt sehr spannend, alle beide. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie uns heute besucht haben im Kulturkiosk. Bei Fragen, Wünschen, Kritik könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben unter kulturkiosk@oberpfalzmedien.de oder ihr meldet euch auf Instagram, da heißen wir kulturkiosk-der-podcast. Ansonsten hören wir uns gerne beim nächsten Mal. Gute Zeit bis dahin.
Ich danke Ihnen.
Danke und auf Wiederhören.
Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute. Klinge kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Wald.